Herzlich willkommen, Lambert Klamra Jazz, 17. Folge. Wir sind wieder für Sie da, die schnuckligen Jazz-Experten aus dem Internet. Ich begrüße dich, Felix. Wie geht's?
Ich begrüße dich. Zu mir sagte neulich jemand, wir sind quasi die Lanz und Precht des Jazz.
Ja, ist das ein Kompliment?
Das weiß ich nicht. Man spricht ja auch vom Backhanded Kompliment, also das vergiftete Kompliment.
Das vergiftete Kompliment. Wer wärst du lieber in dieser Rollenverteilung?
Natürlich Markus Lanz, der schöne Markus.
Ja, Precht ist ja jetzt quasi auch wirklich geächtet wahrscheinlich nach diesem Buch, aber irgendwie, er hat auch eine schöne Frisur, er hat schöne Haare, muss man schon sagen.
Ich finde, er hat die Haare schön, er ist auch schlauer als Markus Lanz, das ist wie bei uns, ich sehe besser aus, du kennst dich aber besser aus.
Genau, richtig. Morgen spielen wir im Konzerthaus in Berlin. Das sollte man vielleicht gleich mal zu Anfang sagen, für die Leute, die gleich wegschalten bei dem Gesabbel. Aber Bock haben, noch vorbeizukommen, bitte kauft euch jetzt mal ein Ticket und kommt morgen vorbei. Es wird eng, aber muckelig.
Es sind vielleicht noch Karten da, ne? Morgen ist der dritte, Mittwoch der dritte, heute haben wir den zweiten.
Richtig, so ist es. Wir sehen uns. Das wird richtig heiß.
Es haben sich auch schon illustre Gäste angekündigt.
Ist es so?
Ja.
Da hast du mir noch gar nichts rübergeschickt, so.
Nee, mache ich noch, aber da wirst du staunen. Also so viel dazu. Vielleicht entdeckt ihr ja den einen oder anderen.
Ist es ein Promi-Abend auch, oder?
Es könnte ein Promi-Abend werden.
Ja, da freue ich mich. Ich habe ein Herz für Promis. Ja. Auch neulich eine reine Max-Rabe-Sichtung gehabt. In Berlin-Mitte. Ist ja vorbeigegangen, als ich mir eine Käsestange in mich reinmümmelte bei Zeit für Brot. Lief Max Rabe an uns vorbei und ich war ganz begeistert, weil wir haben ihn ja ein paar Wochen später wieder getroffen in Holland, im Backstage, kam er bei uns vorbei und konnte ja auf allen Sprachen sagen, es dauert nur noch 5 Minuten, bis das Konzert anfängt. Und das war kein Scherz. Es war ja wirklich so, dass er, also dann hat man gesagt, ja jetzt auch auf Armenisch und so, und dann hat das performt.
Genau, muss man kurz erklären, genau, wir spielten im Konzertgebau in Amsterdam und da war ein, was ist das, es ist im normalen Konzertbetrieb ist das wahrscheinlich der Durchführer oder sowas. In diesem Rahmen ist das dann eher so eine Art, ja, Anstandsdame, Bespaßer, Escort, ich weiß nicht genau. Also das ist, diese Person führte Funktion aus, die weit über das normale, ihr müsst jetzt auf die Bühne rauf hinausging, der war auch wirklich zu unserer Bespaßung abgestellt.
Genau, und er sah aus wie Max Rabe, redete auch irgendwie so.
Eins zu eins.
Ja, genau, redete auch so, hatte einen ähnlichen Duktus und hieß aber Sebastian und war dafür verantwortlich, gute Stimmung zu machen im Backstage so und zu sagen, wie viel Zeit man jetzt noch hat und vor allem war es für ihn eine absolute Performance. Ja. Man merkte so richtig, er blühte auf, er freute sich, die Künstler sind da, jetzt kann ich loslegen. Er referierte über das Catering.
Genau.
Und
steckte uns auch gleich, dass er den Wein scheußlich findet, der hier immer serviert wird.
Genau. Den sollen wir nicht trinken, haben wir trotzdem.
Und der hatte so einen Flex drauf, also der sprach auch fließend Deutsch und sein Flex war, er konnte in jeder Sprache der Welt noch 5 Minuten bitte sagen.
Das Konzert fängt in 5 Minuten an.
Das Konzert beginnt in 5 Minuten, genau.
Das konnte er wirklich in allen Sprachen sagen.
Also ja, auch so Fantasy-Sprachen, also Walle, Walle, Hulle, Hulle, Helle, Helle, He oder so. Also wirklich Finnisch, Mandarin.
Sprachen, die es gar nicht gibt.
Ausgedachte Sprachen, Fantasy-Sprachen, Esperanto, auf Klingonisch, Elbisch. Das war wirklich toll. Er war wirklich intens. Du gehst ja gerne direkt nach dem Konzert zum Merchstand.
Ja, da würde ich ja gerne nochmal wissen, was da eigentlich vorgefallen ist. Da wart ihr ja fix und fertig danach.
Naja, ich bin ja Soziophob, das habe ich ja schon öfter geäußert und ich habe eigentlich ja gerne meine Ruhe. Mal so kurz 2-3 Stunden nach dem Konzert. Er ließ aber nicht ab von mir. Also ich saß auf meinem Stuhl an diesem Tisch, trank den Weißwein, den er mir versuchte madig zu machen und er stand eigentlich quasi so rechts hinter mir und redete auf mich ein und wie war's und da und da und hier und da und erzählte mir aus seinem Leben. Und da ist man ein bisschen so in der Zwickmühle, weil man möchte ihm ja bitte nicht sagen, weil er so nett war, wirklich entwaffnend freundlich, wollte ihm das irgendwie durchgehen lassen.
Er hat uns aber auch nicht gelobt, ne? Also während das Publikum war aus dem Häuschen, wir hatten the time of our life da, volles Haus. Ja. Direkt gegenüber von dem Ort, wo ich damals studiert habe. Und das war natürlich für mich ein Homecoming-Feeling. Und dann kamen wir zurück und Max Rabe war Backstage damit beschäftigt, irgendwie gute Laune zu machen. Aber er hat nicht gesagt, wie es ihm gefallen hat, weil wir wussten vorher, ihm wird es nicht gefallen. Er mag eigentlich nur Messiaen.
Genau, er mag Messiaen.
Das ist sein absoluter Lieblingskomponist. Darunter macht er es nicht.
Nee.
Ja, ist sehr, sehr kritisch.
Genau, Messiaen hat natürlich auch irgendwie eine Jazz-Anbindung. Ich glaube, wenn man so Next-Level-Jazz-Harmonik macht, dann fängt man an, so mit Messiaen-Modi rumzuspielen oder Messiaen-Akkorde zu benutzen.
Da kommen hin und wieder auch so Blue Notes vor, ne? Dann,
oder? Es gibt, glaube ich, also das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen, es gibt, glaube ich, diesen Messiaen-Akkord. Das ist sowas, was wir, glaube ich, als alteriert bezeichnen. Also jetzt lyncht mich, aber ich glaube... Irgendwie sowas? Kann das sein, dass das der Messiaen-Akkord ist?
Das klingt scheußlich.
Ja, es klingt wirklich scheußlich. Ich glaube, das war auch nicht der Messiaen-Akkord. Das ist aber so, der hat unten einen Tritonus, glaube ich. Und das ist irgendwie das harmonische Fundament der Musik von Messiaen. Ah, hier habe ich ihn. Moment, das war natürlich falsch. Wenn ich die Vorzeichen lesen könnte. So klingt er.
Okay, ja, das klingt besser. Das könnte Jazzmusik sein. Modern Jazz. Ja, ich höre sowas wie Ben Wendel da drin. Das sind so die Harmoniken, durch die er durchstreift in den letzten Jahren. Mach mal Halbton höher. Ja, sehr gut. Ah, super. Wie setzt sich dieser Akkord denn zusammen?
Ich kann das am ehesten erklären. Hier sind verschiedene Messiaen-Akkorde, die ich gerade auf der Seite, die ich aufgerufen habe. Genau, den ich versucht habe zu spielen, der ist so. Genau, das ist der zweite, der mystische Akkord, heißt der auch. Der
Wie geht das?
Das
also C,
nein,
C,
E, A, D, 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 was der, ist der erste, den ich gespielt habe, das ist unten C7 und unten ja. H-Moll 6.
Unten H-Moll
6. Oder ist es C7, 9, Kreuz 11, B13 und dann oben zu einem Überfluss noch ein H drauf.
Das macht überhaupt keinen Sinn?
Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der andere Akkord, der ist ein bisschen zugänglicher.
Der ist schön.
Das ist C, Fis, B, E, A, D. Also es ist quasi eigentlich so eine Art C7, 9, 11. Quatsch. C7, 9, 13. Mit noch einer Kreuz 11.
Das klingt doch gleich nach McCoy.
Ja, ja. Das ist, das, da sind wir eigentlich schon, im Bereich Quartakkorde.
Ja, sehr gut. Kann man sich merken. Aufschreiben. Liebe Jazzstudenten, an den Endgeräten, schreibt euch diesen Akkord auf. In allen Tonarten durchüben von, ihr wisst ja, wie viele es gibt, in allen Lagen.
Ja.
Und dann mal von unten nach oben droppen. Drop 2, Drop 3, Drop 4.
Drop 4, Double Lead. Genau, ja, das ist ein gängiger Flex, wem die Terzstapelung irgendwie zu cheesy klingt, der stapelt einfach Quarten. Ja. Darauf ist eine ganze Strömung der Jazzharmonik aufgebaut, auf dem schönen Quartenakkord.
Sehr gut.
Könnte das eine Überleitung sein, Quartakkord auf dem Piano?
Ja, du wolltest jetzt gleich anschließen an Ahmad Jamal, den verstorbenen Pianisten, oder was? Oder?
Rest in peace, Ahmad Jamal ist gestorben.
Ich wollte natürlich erst später darauf, weil ich noch einiges nach... Trägen. Aber jetzt sind wir da. Ahmad Jamal ist ein sehr wichtiger Jazzmusiker für mich persönlich. Ich habe ihn sehr lieb gehabt. Aber eigentlich einzig und allein wegen dieses frühen Live-Albums, wo auch Poinciana drauf ist. Die späteren Sachen fand ich dann, weiß ich nicht, habe ich nicht so viel gepumpt. Aber diese alte Version von Poinciana mit dem unglaublich prägnanten Schlagzeuggroove.
Genau, also ich kenne Ahmad Jamal, der tauchte, weißt du noch, wann der bei dir auftauchte in der Timeline?
Also als es noch keine Timelines gab. Also seit wann ich Ahmad Jamal kennen jetzt, oder was?
Ja, ja, genau.
18, 19.
Weil ich kenne den auch von dir, ziemlich sicher. Du hast mich mal eingeführt in das Werk von Ahmad Jamal. Und ich besitze aber, muss ich ehrlich zugeben, glaube ich, auch nur eine einzige Platte. Das ist das Album.
Ist auch diese Live-Platte?
Ja, die heißt Cross Country Tour.
Genau,
1958 bis 61. Ja. Das ist aber so eine Art Best-of.
Ja, okay.
Da sind auch Sachen drin von At the Pershing. Irgendwie, der hat so genau in den Jahren paar Alben gemacht mit seinem Trio. Vernel Fournier, Vernal Fournier und Israel Crosby am Bass. Vernel Fournier an den Drums. Und Genau, ich viel mehr kenne ich auch nicht. So mal ab und zu mal ein Live-Video gesehen oder sowas, auch nie live gesehen. Du?
Nee, ich habe ihn nie live gesehen, außer im Fernsehen, vielleicht mal auf Samsung TV oder so.
Auf Samsung TV. Hat aber noch bis ins hohe Alter getourt, ist 1930 gestorben und
1930?
Jetzt, 1930.
Geboren,
der ist geboren. Fast, ja, geboren, ja. Verzeihung, geboren. Der ist fast 93 Jahre alt geworden und war auch echt noch lange aktiv.
Toller Pianist und bekannt für seinen minimalen Stil eigentlich. Das ist ja so ein bisschen sein Ding, dass der Minimalismus im Jazz, das fand ich toll und natürlich die Tatsache, dass dieser Poinciana Groove, also ich meine, da wird sich ja Ringo auch einiges von abgeguckt haben, so, oder? Das ist ja so ein patternbasierter, eigentlich melodiöser Groove. Dum, 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 bum, bum, bum. Kann man ja eigentlich fast mitsingen, könnte man so ja einen Schlager draus machen, so ich lieb dich und du liebst mich.
Ja, Poinciana ist auch eine, das ist auch ein Jazz-Standard. Das ist keine Komposition von ihm, sondern auch ein Broadway-Standard.
Ach, Text, das, den ich nicht aber kenne. Seine Version ist dann aber, halt dann doch
ja, ja,
prägnant.
Das ja ist die Version, ne? Das haben dann später auch nochmal, Achtung, jetzt schon wieder, Keith Jarrett mal seinem Trio hat das auch mal aufgenommen.
Kenne ich natürlich. Und es ist dann halt irgendwie nicht das, was man dann so gewohnt ist. Aber wenn man halt so früh sowas kennenlernt und es ist so wichtig, ich meine, wie oft habe ich das Stück kopiert, auch in Stücken, die ich dann geschrieben habe oder mir auf der letzten Platte zum Beispiel das Stück Pants, ist ja irgendwie eigentlich auch
Eigentlich Poinciana.
Eigentlich Poinciana, wenn man so will. Also ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt. Die Anwälte von Ahmad Jamal sind wahrscheinlich gerade scharf im Internet unterwegs.
Ja. Genau, das Poinciana, das ist aber so ein Ausnahmestück in seinem Werk, weil das irgendwie auch für die Zeit so einen ganz untypischen, fast poppigen Groove hat. Ich weiß auch gar nicht, wo er das her hat. Vielleicht so ein bisschen karibische Anleihen oder so, aber das war ja nicht unbedingt gängig, in der Zeit so gerade straighte Grooves zu haben in Jazzstücken. Ne?
Genau, es hat einen absoluten Pop-Appeal. Das fand ich total toll daran. Das ist irgendwie so eine alte Aufgabe, die irgendwie so, ich fand es absolut poppig und eingängig und hat mir total gut gefallen, dass Jazz sowas auch sein kann, so eine richtige Singbarkeit und Reduktion auf so minimale, sehr prägnante Melodien, Harmonien und halt einen Groove, der unvergesslich ist. Also würde ich sagen, allein dieses Stück ist auf mich hat auf einen großen Eindruck hinterlassen und großen Einfluss auch. Ja.
Genau, und Ahmad Jamal, wenn man das so ein bisschen beschreiben möchte, der hat so einen Stil am Klavier, der, also der ist 1930 geborener und glaube ich auch durchaus einfach Bebop sozialisiert, hat aber so einen, ja du hast gesagt, minimalen Stil. Der hat so einen Klavierstil, der nicht unbedingt drauf basiert, so ewig lange Achtelketten zu spielen, wildes Bebop-Gefrickel, sondern eigentlich immer so kleine Motive aneinander reiht. Also auch Leute, die unseren Podcast gerne hören, aber nicht gerne Jazz hören, für die ist das auch vielleicht so ein Anspieltipp, weil es ist ja durchaus leicht verdaulich, sage ich mal.
Jo.
Er spielt eigentlich auch fast nur im Trio, ist auch kein Sideman-Typ, sondern hat eigentlich immer mit seinen eigenen Trios gespielt. Und die Stücke sind zum größten Teil Standards und die sind einmal super arrangiert, also so ein bisschen fast orchestral, kann man sagen, ne? Also wie so eine kleine Big Band. Immer, es gibt viele kleine Klavierriffs, kleine Melodien. Die Band spielt super verzahnt. Und dann spielt er auch in seinen Improvisationen. Man kann immer, also mir geht das so, man kann auch immer gar nicht so richtig sagen, was ist jetzt improvisiert und was sind ausarrangierte Teile. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sondern immer so kleine Riffs, kleine Melodien. Der war auch teilweise, glaube ich, so ein bisschen verschrien als Cocktail-Pianist, sage ich mal, weil der durchaus so eine perlige Bar-Pianisten-Note in sich hat. Es perlt und auch viel so diddle 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 diddle, so repetitive Dinger, die auch gar nicht so üblich waren, eher so vom Blues kommt.
Ja.
Hat eine irre Dynamik, der kann so von ganz leise auf ganz laut spielt er so seine so Klavierriffs und ist total, also wie so eine kleine Big Band eigentlich klingt das teilweise, also wie Count Basie als Klaviertrio. Ich finde das so ein ganz bezaubernder Klavierstil.
Ja, genau. Auf jeden Fall tolles Werk, tolles Lebenswerk, was er uns da hinterlassen hat. Danke, Ahmad. Und schade, dass du von uns gegangen bist. Ist ja auch, noch was dazu zu sagen?
Ja, also genau, der ist, glaube ich, nicht so fame, wie er sein könnte. Wer aber ein Riesenfan war, ist Miles Davis.
Ja, also das macht irgendwie Sinn.
Ja, macht total Sinn, weil es gibt ja diese Miles Davis Autobiografie. Hast du die auch mal gelesen?
Ja, natürlich. Hatten wir auch schon mehrfach drüber geredet. Quincy Troop und Miles haben die da irgendwie so zusammengeschrieben. Es ist ein...
Genau, das ist so ein bisschen für Jazzer, was The Dirt für Rock'n'Roller ist. Also diese Motley Crue-Biografie. Ne? Also es ist wirklich Jazz, Drugs and Rock'n'Roll. Nee, Quatsch. Sex, Drugs and Jazz muss es heißen. Ja. Von Miles Davis. Und da schreibt er auch öfter immer über Ahmad Jamal, dass das so in den 50er Jahren ein riesen Einfluss für ihn war und er eigentlich diesen minimalen Stil und diesen Stil, wo sich so kleine Riffs und Melodien aneinander reihen sollten, dass er den eigentlich immer versucht hat zu kopieren.
Ja, macht den Sinn.
Ihn das total stark beeinflusst hat.
Ja, also Miles Davis hat ja auch so eine Phase der Reduktion oder eigentlich war ja immer auch kein...
Ist eine einzige
Reduktion. Ja, ist ja auch, ja, kann man schon sagen.
Ne, dass kann man
das
sagen.
Spiel von Miles Davis zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass er halt hart abgegniedelt wird.
Nee.
Sondern eher so durch das sich Zeit nehmen.
Total, genau. Pausen, irre lange Pausen, Ahmad Jamal auch. Ja. Genau, und es gibt sogar auf einer von diesen Working, Cooking, Steaming Platten, da spielt er ein Stück, das heißt Ahmads Blues.
Ah ja, genau.
Ist eine Ahmad Jamal-Komposition. Und weißt du, was ich dachte, als ich das zum ersten Mal gehört habe? Ich dachte, das sei so eine kleine liebevolle Verballhornung von Ahmad Jamal.
Ah, okay.
Weil das auch so typisch, dudle, 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 auch mit so kleinen, eine ganz typische Ahmad Jamal-Melodie. Und sie spielen das dann auch in diesem Idiom, weil zum Beispiel auch in diesem Ahmad Jamal-Trio, die spielen ja auch rhythmisch so ganz reduziert, die Rhythmusgruppe. Ne? Also ganz viel der sogenannte Two-Beat. Also kein richtiger Swing, sondern nur Bass auf 1 und 3 und so ein reduzierter Schlagzeuggroove. Und das ziehen die dann teilweise ein ganzes Stück durch. Mhm. Ne?
Ja.
Also auf diesen Ahmad Jamal-Platten, das ist ganz interessant. Also es ist wirklich Minimal Jazz. Ich dachte, das sei so eine Art kleine, so eine Ahmad Jamal-Verarsche, ist aber eine Ahmad Jamal-Komposition, die sie gespielt haben. Mhm. Genau. Das ist aber bei Miles Davis irre, wenn man da mal die ganz frühen Aufnahmen hört mit Charlie Parker, da probiert er wirklich noch richtig Dizzy Gillespie-mäßig so Bebop zu spielen. Das hörte dann irgendwann auf. Genau. Und Teil von der Stilfindung von Miles Davis, sicherlich Ahmad Jamal.
Finden wir gut.
Finden wir sehr gut.
Werden wir in unserem Herzen tragen.
Genau.
Ich finde es ja auch erstaunlich, auf wie viele Leute das offensichtlich auch gut finden auf einmal. Sobald so ein Jazz-Star stirbt, zeigen sich ja ganz viele Leute ganz begeistert von dem Lebenswerk in sozialen Medien. Geht dir das nicht auch so, dass es dann immer du denkst, oh, das ist doch meiner. Das ist doch mein persönlicher Star. Und jetzt finden den auf einmal, weil bei Jazz ist es doch gerade so, da sagen ja ganz viele Leute erstmal, ach, das ist nicht meine Musik, das ist so verkopft, da würden sich die Leute ja quasi nur selbst ausdrücken wollen und was weiß ich alles und das finden wird eher abgelehnt und dann, wenn dann jemand stirbt, wird dann doch nochmal irgendwie damit angegeben, was man für einen großartigen Geschmack hat, indem man nochmal Condolences zum Ausdruck bringt. Das finde ich irgendwie gerade bei so Jazzmusikern irgendwie so merkwürdig so, weil was von Leuten kommt, die halt einfach oft so gar nichts mit Jazz zu tun haben, aber dann irgendwie einsehen müssen, ach komm, irgendwie ist es dann doch cool, wenn man das jetzt dann nochmal irgendwie so postet, so dass man dann immerhin das schon mal von gehört hat oder so. Ich weiß nicht. Dann denke ich immer so, ach komm, ey, wir haben jetzt eine halbe Stunde über Ahmad Jamal geredet. Der bedeutet mir wirklich etwas und das finde ich dann, das tut mir dann immer so ein bisschen leid für ihn. Hast du gar nicht solche Gefühle, wenn du sowas siehst, wenn alle möglichen Leute irgendwie Wayne irgendwie toll finden auf Instagram, wo du es nie gedacht hättest, die vorher nie zu deinem Konzert gekommen sind oder
ja, so, keine Ahnung. Ich habe da mal irgendwas, ich weiß nicht mehr, wo das war, das habe ich neulich gerade mal gehört in einem Podcast oder in einem Interview, eine ganz interessante Beobachtung, wenn jemand stirbt und man schreibt dann so einen kleinen Kondolenzpost, geht es ja meistens nicht um den Verstorbenen, sondern um die Leute selber.
Ja, das ist ja so ein bisschen, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
Genau, das heißt, man macht dann so ein Anekdötchen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber hey, besser spät als nie.
Ja, du meinst, dann wird sich vielleicht jetzt doch nochmal die Cross-Country reingezogen.
Ja, ich hoffe das. Ich finde das eh interessant, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo ja dann doch viele dieser großen Helden aus der Generation sterben.
Naja.
Genau, als wir so anfingen.
Es geht ja fast keine Woche, wo man halt irgendwie mitbekommt, wer schon wieder.
Ja. Genau. Ja, ich habe, das ist vielleicht auch nochmal ein Anspieltipp, einen Podcast gehört, der heißt Und dann kam Punk. Das ist ein deutscher Musikpodcast, da interviewen sie immer Akteure des Deutschpunk. Also hat gar nichts mit Jazz zu tun. Da gab es gerade eine Folge mit Thorsten Burkhardt von der Gruppe Egotronic. Und das geht ganz schön ans Eingemachte, weil Thorsten Burkhardt hat einen sehr dollen Krebs, einen unheilbaren, und spricht dann so auch so ein bisschen über seine Erkrankung. Und der ist in einer palliativen Chemotherapie, aber es ist absehbar, dass es zu Ende geht. Und sie reden nochmal so ein bisschen drüber. Und der Thorsten aber irgendwie eigentlich gut drauf und sehr gefasst. Und der sagt dann, seit er das öffentlich gemacht hat, schreiben ihm Leute immer nette E-Mails und so Fanmails, was die Musik für sie bedeutet hat und sowas, und sagt dann, ja, das findet er eigentlich toll, weil normalerweise posten Leute ja sowas immer erst oder schreiben sowas, wenn man schon gestorben ist.
Ja, okay.
Ja, es gibt ja diesen amerikanischen Künstler Warren Zevon oder Zevon. Mhm. Der hat ja ein Album gemacht, wo er sich auch mit seinem eigenen kommenden Tod beschäftigt.
Ja, David Bowie eigentlich auch, oder?
Ja, das David Bowie auch, genau.
Nur das letzte Album.
Bei Warren Zevon war es dann so, der ist dann hat er doch noch ein bisschen länger gelebt, und da hat er quasi noch komplett die Promophase und Veröffentlichung von seinem Todesalbum mitbekommen. Das scheint wohl auch eine interessante Erfahrung gewesen zu sein, habe ich mal gehört.
Ah, okay.
Ja. Auch Anspieltipp, die Platte heißt Warren Zevon, The Wind.
Ja.
Haben wir noch okay. was zu Max Rabe?
Zu Max Rabe, also den hatte ich ja getroffen in Mitte und dann halt in Amsterdam wieder. In Mitte hatte ich dann auch tatsächlich den Sabbelkönig Asterix Westphal getroffen, am gleichen Tag. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Grüße geht raus, bitte verklag uns
nicht. Ja, bitte verklag uns nicht. Er ist ein legendärer Musikanwalt, auch ursprünglich aus Hamburg. Bergstedt? Kann das sein? Gibt es Bergstedt, ja, ne?
Bergstedt gibt es ja.
Nee, Bargteheide. Nee,
Bargteheide, das ist ja ein Vorort.
Ja, und da musste ich an dich denken. Also erstens sollten wir ihn vielleicht mal einladen, weil er ein absoluter Sabbelkönig ist. Und zweitens musste ich an dich denken, weil sein erstes Konzert war tatsächlich Truckstop.
Ah!
Großer Country-Fan war er auch, also in frühen Jahren schon, also ein bisschen älter als wir. Und sein allererstes Konzert, wo er hingehen durfte, ich glaube, seine Eltern waren dann Truckstop. Das zweite war Shaken Steve. Und weißt du, wie Shaken Steve auf Deutsch heißt?
Irgendwas mit
Schüttelstefan.
Ist das jetzt so, wird das jetzt so zotig, oder? Oder er schüttelt sich selber, ne, wahrscheinlich.
Ich nicht. Aber Shaken Steve kannte ich gar nicht, habe ich mir reingehört. Ist kein Anspieltipp an dieser Stelle.
Shaken Stevens, ja, das höre ich manchmal, wenn so, wie sagt man, Boomer darüber reden, was sie für Musik als Kinder gehört haben.
Ach, der heißt Shaken Stevens, ne? Nicht Steve.
Ja. Mir ist aber kein Song bekannt. Also, ja,
das ist wirklich furchtbar.
Schreibt uns bitte, wenn wir uns da irgendwas reinziehen sollen.
Verbesserungen gibt es aus den letzten Folgen noch. Ich muss nachfragen.
Oh, oh, oh,
ja. Good, Bad, Queen. The Good and the Bad and the Queen. Du hast gesagt, der würde Flea mitspielen. Und da möchte ich mal ganz liebe Grüße an Christian Wessels, der das verbessert hat. Der hat sich die Mühe gemacht und gesagt, das stimmt einfach so nicht. Das ist Paul Simonon von The Clash, der da Bass spielt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Oder hat Steve da vielleicht mal gesubbt? Nee, ich glaube, was du meintest, ist nämlich, dass Steve hatte ja mit Tom York eine Band, jetzt habe ich vergessen, wie die hieß. Vielleicht hast du das Projekt miteinander verwechselt.
Warte, da machen wir kurz Fact-Check.
Genau, wie heißt denn die Band mit Flea und Tom York? Kings of the 90s oder sowas?
Flea, Tom York. Atoms for Peace. Genau, ja.
Atoms for Peace. Ja, da kam es zu einer Verwechslung. Liebe Grüße an Christian Wessels.
Ja.
Du hast recht. Und das wird uns natürlich, solche Fehler werden uns natürlich nie wieder passieren. Christian wollte auch noch wissen, in welcher Indie-Band ich früher gespielt habe. Habe ich natürlich nicht drauf geantwortet.
So weit sind wir noch nicht.
Ich mache mich hier sowieso schon komplett nackig, Christian. Jetzt kann ich dir auch noch meine ganze Biografie hier ausbreiten. Nee.
Aber interessant, ich dachte immer, wenn man ein echter Google-König ist, dann könnte man das doch bestimmt rausfinden. Na, aber ich will die Leute jetzt nicht auf dumme Gedanken bringen.
Ja, können sie ja mal versuchen. Ne? Also keine Ahnung. Ich mache es ja nicht. Ich google nicht so viel selber. Habe ich früher gern gemacht, als das aufkam mit Google. Hast dich gern selber auch mal gegoogelt und guckt, wie viel Seiteneinträge man dann irgendwie findet unter Felix Weig?
Kein Kommentar.
Hat man also schon gemacht. Ne?
Wir werden den Fehler nicht nochmal machen. Welchen Fehler wir allerdings immer wieder machen werden, ist einfach mit gefährlichem Halbwissen irgendwelche Facts droppen.
Das raushauen.
Ja.
Ja. Aber dafür haben wir ja euch. Danke an dieser Stelle an die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Wir nehmen das alles gerne mit auf. Ich war im Jazzclub natürlich, du ja auch. Ja. Und zwar haben wir im Zigzag uns reingezogen mit Christoph, unserem gemeinsamen Freund Christoph Bernewitz. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da sind wir hingegangen zu Wayne Kranz und da habe ich, also erstmal tolles Konzert, super laut. Es gibt wirklich, glaube ich, wenig Jazzkonzerte, die lauter sein können. Die haben da dicke Amps aufgebaut. Und eigentlich ist ja eher so eine Rockshow.
Ja.
Wayne Kranz, 66 Jahre alt, grüne Haare, Camouflage-Hose und grüne Haare und so geile Reebok-Treter, die jetzt wieder so modern sind.
Sehr gut.
Sehr gut und da absolut mega performt mit Keith Carlock und Tim Lefebvre. Das ist wahrscheinlich auch ein großes Vorbild von dir, oder?
Tim Lefebvre.
Über den wolltest du ja auch mal reden, glaube ich.
Wollte ich. Tim Lefebvre, ja, finde ich auch einen ganz spannenden Bassisten. Aber erzähl doch erstmal ein bisschen von dem Konzert.
Ja, Konzert war einfach super. Also so wie du es dir vorstellst. Ich meine, du kennst ja diese wahrscheinlich diese Aufnahme 55 Bar oder wie heißen die? One Drink Minimum heißt sie, glaube ich. Oder Two Drinks Minimum heißt sie. Aus der 55 Bar, die er mittlerweile leider geschlossen hat in Greenwich Village, wo er jeden Montag früher performt hat. Ich war auch damals nochmal da und habe mir reingezogen.
Wayne Krantz in New York live.
Ja, natürlich.
Wow!
Ja. Das ging damals noch. Ich will jetzt, also was soll ich dazu sagen, ich will eigentlich gar nicht so viel über das Konzert sprechen, sondern über einen Menschen, den ich danach traf, der extra aus Hamburg angereist war, um sich das Konzert reinzuziehen. Das schlug natürlich absolut in meine Kerbe. Na klar, musst du aus Hamburg anreisen, um Wayne Krantz sehen zu können.
Natürlich.
Und dann habe ich ihn auch so gefragt, was macht man denn in Hamburg, wenn man mal irgendwie coole Musik sehen will oder irgendwie, wenn man irgendwie so ein bisschen szeniger unterwegs sein will. Dann hat er sofort eine Antwort.
Und zwar? Und
du hast ja den Aufruf gehabt. Ja. So, ne? Sagt uns Bescheid, wo geht's ab? Er meinte in Bergedorf, natürlich, im White Cube. Das wäre jetzt sozusagen the place to be. Und da würden auch tolle Leute spielen. Da berichtete er von einer Band, die hieß irgendwie Kung Fu. Und da dachte ich, das wäre dieser Trompeter, der damals bei Pat Metheny mitgespielt hat. Das ist ein richtig cooler Typ. So. Und da dachte ich, krass, der spielt also jetzt im White Cube im Hamburg-Bergedorf. Okay, da geht's also ab. Aber dann hat Luca mich berichtigt und meinte, nee, das ist irgendwie so eine Scheißband, die heißt Kung Fu.
Kung Fu? Sagt mir nichts. Ich kenne die...
Du warst doch nie im White Cube?
Ich kenne die chinesische Bewegungslehre Kung Fu, aber die Gruppe nicht. Und White Cube kenne ich auch nicht. White Cube verhält sich, muss man natürlich aber auch sagen, rein geografisch verhält sich Bergedorf zu Hamburg-Mitte ja so ein bisschen wie Lichtenberg zu Berlin-Mitte, ne?
Ja.
Von den Distanzen. Okay, also das White Cube ist es, alles klar.
Ja, gerne weitere Tipps an uns. Wir wollen wissen, wo es abgeht in der Hansestadt, wo wir den heißen Scheiß hören können. Dann kommen wir auch gern vorbei. Danach haben wir noch ein bisschen Promi-Treffen gemacht. Christoph kennt ja wirklich viele Promis auch, muss man sagen.
Ja, er kennt alle Promis. Er
kennt alle Promis. Spielt ja auch gerne in der Band mit. Dann trafen wir irgendwie Tristan. Glückwunsch, gutes Album. Tristan Brusch.
Hast du mit eingespielt?
Ne? Habe ich mit toll. Eingespielt.
Das Album davor
auch, genau.
Ja, ganz
das,
toll.
Wie heißt es? Am Wahn? Der Wahn?
Am Wahn, glaube ich.
Heißt am Wahn. Also ja. Wahn mit HN.
Super, kann man richtig einfach durchhören. Tolle Texte, tolle Musik. Mach ich sehr gerne. Der hing da rum mit Annette Lusan, die ist ja wirklich eine absolute prominente Riesengröße.
Ja.
Und natürlich noch den Kindern von den Ochsenknechts.
Ach wirklich?
Ja. Absolutes Promi-Treffen da, war toll. Hat mir gut gefallen. Annette Lusan habe ich mir dann das Werk auch mal reingezogen. Finde ich auch richtig
Finde gut. Finde ich auch richtig, sehr gut, ja.
Richtig gute Songs, die sie schreibt. Kannte ich gar nicht. Ich kannte natürlich nur diesen Hit.
Ich will doch nur spielen und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und fand sie sehr nett und dann musste ich ihr natürlich versprechen, Mensch, das muss ich mir vielleicht alles mal jetzt reinziehen.
Musstest du ihr versprechen, dass sie im Podcast genannt wird?
Ja, wahrscheinlich ist sie mittlerweile auch Hörerin unseres Podcasts.
Ja, natürlich. Schöne Grüße an
ihr. Nee, hat mir sehr gut gefallen, diese Bekanntschaft und auch ihr Werk. Ja, musste ich dann, wirklich, habe ich viel verpasst in den letzten Jahren.
Ja, da gibt es gute Sachen. Da gibt es auch zum Beispiel das Stück, das wäre alles ohne Prosecco nie passiert. Das ist zum Beispiel so ein Gefühl, das ich auch selber sehr gut kenne.
Viele Wege führen... Nee, die schönsten Wege sind aus Holz, mag ich sehr gern. Da kam ich erst spät drauf, dass es sich um diesen sogenannten Holzweg eigentlich handelt.
Ach so.
Ja. Wir sind verwandt, auch ein sehr schönes Lied über Familie. Muss man sagen, hört doch mal rein. Hast du nicht irgendwie gesagt, dass wir auch, apropos Promis, dass es irgendwie aus der prominenten Szene irgendwie Leute gibt, die Interesse dran haben, in unserem Podcast aufzutreten oder so? War da nicht irgendwas?
Ich weiß gerade wirklich tatsächlich nicht genau, worauf du anspielst. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das Mikrofon an ist, sondern weil ich es wirklich gerade nicht, ist nicht,
ja,
nicht ist
klingelt. Fein, also ich dachte, Francesco von der höchsten Eisenbahn hätte großes Interesse.
Also
aber er meinte, er will nur kommen, wenn er dann hinter einer Bezahlwand irgendwie ist, die wir noch gar nicht eingerichtet haben.
Ja, der ist noch ein bisschen schüchtern, der wird noch weich geklopft. Aber Francesco, schöne Grüße. Ja. Hört das gerne und ich habe ihm gesagt, er soll mal Notizen machen und dann kommt er bei Zeiten vorbei und dann schreien wir ihm von beiden Seiten ins Ohr, bis es blutet. Aber ihr habt auch Anknüpfungspunkte, weil Francesco sagte nämlich quasi anknüpfend an deine Abneigung zu dieser Beatles-Doku auf Disney, ihm geht's nämlich ähnlich, er findet die auch irgendwie beschissen, hat die auch ausgemacht wie du nach ein paar Minuten und er hat einen sehr guten Satz dazu gesagt, das ist ja so, wie den Beatles beim Kacken zu gucken.
Ja, das ist absolut recht. Vielleicht sollten wir ihn wirklich mal einladen.
Ja, das beschreibt auch dein Gefühl, glaube ich, on point, oder?
Ja, wobei ich jetzt nicht nach ein paar Minuten das ausgemacht habe. Ich habe mir, glaube ich, schon die Hälfte angesehen und dachte dann irgendwann, ne, jetzt weiter geht's nicht so. Aber hat er absolut recht. Liebe Grüße. Thema Kunst und Akademie, da hatten wir doch diese tolle Doku gesehen. Du hast ja auch gesehen, ne? Über die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule Hannover.
Genau, die Doku heißt Die Prüfung.
Die Prüfung.
Ich hoffe, du hüpfst jetzt nicht allzu schnell durch all die Themen.
Nee, ich wollte nur ein bisschen teasern, weil da hat Fatoni gesagt, er würde gerne mitkommen und sich mit uns darüber reden.
Sehr
das
gut.
Ist ja auch Anknüpfungspunkt, weil er auch Schauspielstudent gewesen ist und wir natürlich uns immer abarbeiten an Akademie und Kunst. Also sagen Francesco Fatoni, wir haben eigentlich nur Anwärter mit F, Fantastische Vier, Farin Urlaub, Finch Asozial, Fleet Foxes, vielleicht noch Flea von den Fat Hot Chili Peppers oder so.
Ja, und natürlich Felix Weigt.
Natürlich Felix Weigt. Also Aufruf an Promis natürlich, kommt gern vorbei. Wie gesagt, wir haben ein Herz für Promis.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, auch Heinzer hast du irgendwie Schwierigkeiten, Freundschaft zu finden.
Vielleicht kommt der auch nochmal.
Freundschaft zu schließen, aber das ist ja vielleicht auch noch möglich. Wobei, da kam jetzt irgendwie eine Facebook-Nachricht rein, dass es gar nicht so leicht wäre.
Nee, das stimmt. Das ist wohl nicht so leicht. Ja, ich bin nicht alleine.
Was einen wer wundert, wenn man das Werk von ihm liest.
Ich verstehe, was du gerade machst. Das heißt, wir nageln das jetzt schon fest und dann haben die Prominenten gar keine andere Wahl, als zu uns in den Podcast zu kommen. Das ist natürlich ein genialer Kniff von dir. Großes Kompliment.
Ja, ja.
Großes Kompliment.
Naja, man kann auch immer wieder anteasen und sie halt dann am Ende nicht bringen. Das geht ja auch.
Stimmt. Beides lustig.
Beides lustig. So, Nachtrag zu Jazz und Humor.
Ja.
Da hatten wir auch eine Folge. Ich war nämlich natürlich auch im Comedy Club in Berlin wieder mal.
Ja.
Und es gab einen Comedian, einen Anwärter, der ganz groß rauskommen wollte und tatsächlich sich ein bisschen auskannte mit Jazz und hatte ein bisschen Jazzwitze.
Jazzwitze?
Ja, er meinte, er hätte neulich mal in Hamburg in einem Jazzclub performt. Das war wahrscheinlich das Birdland, das ja hin und wieder auch Comedy macht. Und da hätten die Leute immer so geklatscht.
Okay, Gag geklaut.
Und die Leute, die ihn nicht lustig fanden, die haben dann immer so gemacht. Das hat mir gut gefallen.
Ey. Sehr gut.
Dann war ich auch noch bei meinem englischen Comedy.
Ja?
Bin ich auch nochmal hingegangen. War auch ganz lustig. Da war vor allem der Host besser. Es gibt ja immer den Host, der dann immer die Leute fragt, was machst du, woher kommst du? Das ist dann irgendwie auf Deutsch immer total schwierig, finde ich. So. Im Englisch-Comedy war es eigentlich so, dass der eigentlich der Beste war. Und der hat sich auch am meisten das auf den Fenster gelegt. Aber wir konnten nicht mehr, weil nach einem Set war die Luft so schlecht, sind wir rausgegangen, eine Ecke weiter ins KM27. Den Laden kennst du sicherlich nicht.
Richtig. Was ist das KM27?
Das ist ein Laden, der hat also... Den muss man kennen, da kommt man nicht einfach so, also es gibt kein Schild draußen oder so, es wird nicht dafür geworben.
Der lässt sich auch nicht googeln.
Es gibt keinen Google-Eintrag und dort ist aber regelmäßig, fast jeden Tag wird da neue Musik vorgeführt.
Oh!
Ja, moderne Komposition.
Aber das passt doch auch total zur neuen Musik, dass das ein nicht zu ergoogelnder Name ist.
Ja, und wir sind mitten im Konzert reingegangen, es war total dunkel und still und ich habe durchgezählt 50 Leute im Publikum, die einem holländischen Pianisten zuhörten, Rainer von Hout, sehr minimal.
Ja. Was heißt das, sehr minimal? Kannst du das mal imitieren?
Ja, ich kann es imitieren, es klingt ungefähr so. Noch längere Pausen.
Ja.
Und tatsächlich besser. Das war schlecht. Eine schlechte Interpretation. Das war gut. Es war ganz gut. Es war nur so der ganze Habitus und diese Ruhe. Wir waren gerade mal aus dem Comedy-Club und waren halt so auf Krawall
gebürstet.
Wir wollten uns einen Drink an der Bar holen und dachten, ziehen wir uns noch ein bisschen neue Musik dabei rein. Kamen rein, waren natürlich die Störenfriede.
Oh.
So. Ja, ja. Alle guckten uns an und pss, 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 pss. Und hatten dann noch das Glück, noch 20 Minuten Rainer von Hout zuzuhören, der seine Akkorde dort vorspielte. Danach traf ich tatsächlich ehemalige Mitstudentinnen von mir.
Okay.
Und das, weiß nicht, du kennst solche Gespräche. Was machst du denn so jetzt?
Also dann tun was machst du so?
Ja, was machst du denn so jetzt und so? Und dann tun die immer so, als wüssten sie nicht, was ich tue. Und so, ich hatte meinen Kollegen Pete, Grüße an dieser Stelle, auch darauf vorbereitet. Ich meinte so, die treffen wir bestimmt gleich und dann tun die so, als wüssten sie nicht, was ich mache. Und so, das ist immer das Gleiche. Und dann macht man so ein Was machst du so Gespräch und so. Das war dann genau so. Ach, es war nicht nur schlimm, aber eine Sache, also das war dann doch unangenehm irgendwie, weil man sich so abcheckt. So, ne? Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Ich kenne das total. Ich frage mich, was das ist. Ich stelle mir jetzt immer so vor, bei normalen Arbeitnehmern, mit denen man, was weiß ich, zusammen Elektrotechnik studiert hat, dann trifft man sich, was machst du so? Und dann sagt man, ja, ich bin jetzt bei Desi und ja toll, ich bin bei Tesla. Dann wird abgeklatscht und zusammen gesoffen. Wenn man Musikerkollegen aus dem Studium trifft oder von vor langer, langer Zeit, dann ist das komischerweise ein schambehaftetes Thema. Woran liegt das?
In dem Fall ist es ja so, wir sind da in einem Club für neue Musik und die sind natürlich mittlerweile so weit, dass sie sich den Scheiß halt aus vollster Überzeugung reinziehen und wahrscheinlich auch wirklich nichts anderes irgendwie tun, als also beide eher so frei improvisiert unterwegs und halt ne, moderne Komposition und so. Und die wissen natürlich beide genau, was ich tue. So. Also ich habe eigentlich nur mit einer Vertreterin dort geredet. Und es ist ja so, dass das, was ich tue, wirklich, also für die Leute ist das absoluter Schund, Schrott. So. Und deswegen ist es für mich natürlich nochmal umso unangenehmer, dass ich dann nochmal erklären muss, was ich tue, obwohl ich genau weiß, ich kenne ja die Leute, so die, also wir sind ja Generation MySpace, da hat man sich auch immer gegenseitig abgecheckt und ungefähr weiß man schon, was der andere irgendwie tut. Die Frage ist überflüssig. Ich umgehe das dann auch immer so, indem ich halt sage, so, ich habe dich da und da gesehen, ich weiß doch, dass du das und das tust. Also ich versuche das eigentlich zu umgehen. Unangenehm ist natürlich, dass ich mich irgendwie so ein bisschen schlecht fühle, ob der Tatsache, dass die halten sich für ultra progressiv in ihrem musikalischen Geschmack und sehen mich als den Sellout an und irgendwie muss man jetzt irgendwie so ein Gespräch da führen, so. Sellout, wir reden hier über instrumentale Musik, so, ne, das ist irgendwie ein Witz, so, das ist, aber das ist trotzdem so ein bisschen so die Art der Kommunikation, die man da so ein bisschen hat und wie man sich da so selber sieht.
Ja, ja.
Ja, und dann kommt noch so diese subkulturelle Identifikation dazu.
Genau.
Ich habe das versucht, meinem Kollegen Pete, der überhaupt nicht aus dieser Musikszene kommt, zu erklären und der hat das einfach nicht verstanden. Der meinte halt so, hä, ihr macht doch beide irgendwie Musik, ihr macht alle irgendwie euer Ding, so, das ist doch jetzt irgendwie, keiner spielt bei der Helene Fischer, so, das hätte er vielleicht noch verstanden, so, wird sich so aneinander abgearbeitet oder irgendwie dem anderen latent vorgeworfen, er würde sich verkaufen oder so, das ist ja irgendwie absurd, so.
Ich muss auch sagen, das ist so eine Wahrnehmung von Musik, die mir mittlerweile total abgeht, ja, total wahrscheinlich nicht, aber so Sachen grundsätzlich in cool und uncool einzuordnen. Mittlerweile, wenn ich irgendwie auf Leute treffe, die bei, was weiß ich, Helene Fischer spielen, dann feiere ich das eigentlich nur ab, muss ich sagen. Weil natürlich auch klar ist, dass je kommerzieller oder, ja, wie sagt man, je mehr Musik in so ein Unterhaltungsformat geht, das ist ja unausgesprochen schon klar, dass man dann wahrscheinlich so die Musik, wegen der man selber angefangen hat, Musik zu machen, wahrscheinlich eine andere ist als jetzt irgendwie Schlager oder sowas. Aber ich freue mich natürlich für jeden, der in Lohn und Brot ist und geile, fette Bühnen spielt und so. Genau, das ging mir früher, glaube ich, anders. Da war ich noch auch eher immer auf dem Trichter, ist das jetzt cool oder nicht? Oder ich habe auch das, was ich selber gemacht habe, stark eingeordnet in, also für mich selber, ist das jetzt cool oder nicht? Das hat aber bei Jazz und Pop, die sind sich auf eine Art ja auch spinnefeind, diese Stilistik, ne? Ich weiß auch, dass ich auch vom Jazz kommend oder was ist nicht, also auch immer Popmusik gemacht, aber als ich dann mehr abdriftete, so in meine Indie-Kreise auch und so, dass das ich auch immer das Gefühl hatte, das finden die anderen jetzt doof. Und irgendwie hat mich das auch, ich kann nicht sagen, dass mich das nicht berührt hätte. Also irgendwie ist ja mit so einem...
Dass man sich da irgendwie erklären muss oder so, ist doch eigentlich eine Frechheit so. Also ich meine, wie gesagt...
Naja, das hatten wir ja irgendwie auch schon öfter mal angeschnitten, ne? Dass es im Jazz dann doch recht streng ist, wenn es so in die Kommerzialität oder in den Massengeschmack abdriftet, das Ganze, ne? Hm. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur so ein deutsches Szenephänomen, sondern weltweit so, dass dann Musik schnell so die Jazzigkeit abgesprochen wird, wenn sie sich jetzt am Jazz anlehnt und auch wenn man quasi vom Jazz so in den Pop geht, dann... Ja, steht irgendwie im Raum, dass man sich da irgendwie abgekehrt hätte von so künstlerischen Idealen, oder?
Ja, wobei das dieser Vorwurf überhaupt keinen Sinn macht.
Nee, das müsste ja auch nicht so sein und Musik, verschiedene Musikstilistiken könnten ja auch gleichberechtigt nebeneinander stehen, aber was heißt gleichberechtigt, aber auch das könnten ja einfach verschiedene Dinger sein und das müsste ja gar nicht so eine Hierarchie geben, was jetzt cool oder uncool ist, aber genau, ja, ich habe, ja, das ist vielleicht ein Vorteil von mir, ich habe schon das Gefühl, je experimenteller und je ernsthafter so eine Vertreter von Jazzmusik sind, umso mehr gibt es da so Abgrenzungstendenzen zu allem, was irgendwie nach Kommerz und Massengeschmack riechen könnte, oder?
Ja, genau, das ist so ein bisschen, das hatten wir schon öfter, das Thema, so ein bisschen auch das mein Gefühl.
Ja.
Ja, wobei eben, genau. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt großartig was anderes gemacht hätte, als das, was ich sowieso mache und mich dafür irgendwo entschieden hätte, jetzt irgendwie mal musikalisch das so zu gestalten, dass es irgendwie wahnsinnig viel kommerzieller irgendwie ist, sondern es ist ja eigentlich so, ich meine ja auch schon, du hast ja früh erkannt, dass ich eigentlich meinen Musikstil nie groß verändert habe. So. Deswegen, wir reden am Ende über, nicht über, eigentlich gar nicht so wirklich über Popmusik, sondern in beiden Fällen halt über instrumentale Musik, so. Oder es ist, kannst du bestimmt noch irgendwie Unterschiede machen, so, aber ich finde, das ist eigentlich so von außen, von der Seite von meinem Kollegen Pete irgendwie betrachtet, weil der so, das hat er nicht gecheckt, so. In jedem Fall ist das doch irgendwie, macht man doch irgendwie hier so seinen individuellen Kram, so.
Ja, ich habe da eine Beobachtung zu, und da schließt sich eine Frage für dich an, ob dir das auch so geht. Wir waren ja neulich auf Tour, also die eingangs genannte kleine Tourrutsche, wo wir auch Max Raabe trafen. Da waren wir ja in Oberhausen in so einem
Schwimmbad.
In einem Schwimmbad, aber auch eher konzertant. Dann waren wir in Rotterdam in so einem eher konzerthausartigen Ding, theatermäßig, und in Amsterdam im Konzertgebau. Und dann waren wir in Tilburg in einem Jazzclub.
Ja, im Paradox.
Im Paradox, genau. Ganz schnuckliger Jazzclub und wirklich irgendwie guter Vibe. Und jetzt habe ich bei mir selber was bemerkt. Ich begleite dich ja musikalisch schon länger und kenne ja auch so deine Musik und so deine Vision von deiner Musik in verschiedenen Iterationen. Und jetzt gibt es ja irgendwie in deinem Werk wieder so ein bisschen so einen Twist zum Jazz hin, zur Improvisation. Wenn wir jetzt sowas wie Amsterdam oder Rotterdam spielen, dann stehe ich auf der Bühne und dann geht manchmal so eine Instanz in meinem Kopf an, die sich fragt, ist das den Leuten jetzt vielleicht zu jazzig, die sonst auf ein Lambert-Konzert gehen und dann so diese Klavierminiaturen erwarten. Mhm. Jetzt waren wir in Tilburg in dem Jazzclub und da geht bei mir das Umgekehrte im Kopf los, dass ich denke, ist denen das jetzt nicht jazzig genug? Ja. Also auch ich kann mich nicht frei machen, in dem Rahmen, in dem ich Musik mache, irgendwie das Gefühl zu haben oder mich so ein bisschen innerlich daran abzuarbeiten, was hat das Publikum für eine Hörerwartung an mich? Wie geht's dir da?
In allen Fällen das Gefühl, wir hatten guten Draht zum Publikum, deswegen habe ich mir darüber gar nicht so richtig Gedanken gemacht. So. Also mir ist immer wichtig, dass halt die Musik in dem Moment irgendwie steht und gut ist. So.
Ja.
Weil alle drei Konzerte waren irgendwie gut, ganz anders tatsächlich im Paradox, einfach aufgrund der Größe des Raums wahrscheinlich. Und wir haben auch irgendwie da anders gespielt. Vielleicht auch, weil wir dachten, wir sind im Jazzclub, so, ich habe keine Ahnung.
Ja, aber kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich kann das also schon nachvollziehen, dass das einen Einfluss hat, aber ich finde das eigentlich eher ist gut und eine Herausforderung, dass die Musik eigentlich diese Offenheit mit sich bringt, das halt auch dann dementsprechend zu gestalten. Dass man das Gefühl hat, so, okay, wir sind hier im Paradox, wir können ein bisschen anders spielen und so. Dass man da auch so eine gewisse Flexibilität mitbringt und die Musik das halt auch zulässt. Das feiere ich natürlich total ab. Finde ich super. Ich fand auch, dass wir die Prüfung ja bestanden haben, so im Jazzclub.
Ja, also,
die Leute waren ja begeistert und der Besitzer.
Sollen wir es sagen? Ja, der Besitzer hat eine Platte gekauft.
Genau. Wie hieß er? Barto. Liebe Grüße an Barto. Und aber tatsächlich, jetzt gestern kam eine E-Mail rein von jemandem, der da gewesen ist, der genau das gesagt hat. Der meinte so, er fand das gut, aber er hat natürlich was anderes erwartet. Er wollte eigentlich so Klavierminiaturen hören, deswegen da hingegangen. So. Aber kann man auch sagen, das ist ja vielleicht, wenn du ein Paradox im Tilburg irgendwie unterwegs bist, ist es dann vielleicht einfach. Was kannst du erwarten? Das ist also.
Ja.
Wir hätten ja gar nicht dort spielen dürfen, wenn ich das Programm dort gespielt hätte noch, ne? Wenn ich so viel minimaler da gespielt hätte. Barto war ja echt so, ihr könnt ja nur spielen, wenn ihr ja schön auch Jazz macht. Es war die Auflage tatsächlich.
Es war die Auflage. Ja, aber das ist interessant doch, dass dieses Gefühl bleibt, auch bei betagten alten Herren wie uns, sich da so ein bisschen innerlich so ein bisschen dran abzuarbeiten, dass man irgendwie Erwartung erfüllt und ob man jetzt auch als cool oder uncool gilt. Bei Kollegen. Ich habe das schon, also irgendwie ist mir das komischerweise auf eine Art, doch ist das was mich beschäftigt. Auf eine Art ist mir das dann doch wichtig, dass die Leute, die da kommen, also die ich kenne, dass die das nicht super scheiße finden.
Ja, aber ich wusste halt von vornherein, ich kenne ja meine Pappenheimer, wenn ich ins KM 27 gehe und da treffe ich Leute, die ich aus irgendwelchen Zusammenhängen kenne, dann weiß ich ganz genau, das sind nicht die Leute, die in irgendeiner Weise die Musik gut finden könnten, die ich mache. Das geht einfach rein aus so einer Grundhaltung, aus so einer Überzeugung einfach nicht so. Das ist natürlich irgendwie nervig, weil ich gehe gerne dahin. So, ich finde, also ich war das erste Mal da, aber ich dachte, das ist geil. Das kann man doch mal geil machen. Ist hier auch direkt um die Ecke. So, ich fand Rainer von Haut auch einfach super, hat er gut performt. Und ich ziehe mir das gerne rein. So. Und ich denke halt nicht so, ey, was ist denn das für ein kleiner Kram oder so. Also, sondern für mich ist das tolle Musik. ich habe da jetzt erstmal nicht diese, ich muss das jetzt vergleichen, Ding so, aber ich habe das Gefühl, andersrum ist es schon so. Woran ich mich so ein bisschen abarbeite, ist so dieser Habitus des Publikums, der vorherrscht. Also auch die Stimmung, die danach vorherrscht, so ist es nicht ausgelassen. So. Rainer von Haut hat auch keine Zugabe spielen können, weil die Leute sich irgendwie zu fein dafür waren, jetzt komplett durchzudrehen und so. Dann die Gespräche an der Bar danach sind sehr so, ah, ich bin, mach übrigens auch, ich habe diese Projekte hier und die und da. Dieser ganze, dieser Habitus, sehr hochkulturell, und wir sind, dann kommt ja noch so ein Berlin-Ding dazu, so, also wir sind irgendwie junge, hippe Berliner, die sich halt auch für Hochkultur interessieren und so.
Ja.
Und das alles irgendwie verstanden haben und so, das finde ich nervig, so, aber Musik, geil.
Aber wie hoch schätzt du den Anteil ein von Leuten im Publikum bei so einer Veranstaltung, die selber irgendwie in Musik oder Kunst aktiv sind?
85%.
Ach, okay, alles klar. Ja. Also dann doch relativ wenig Laien.
Würde ich sagen, bei so einer Musik, ja.
Ja, ja, ich finde das auch, also ich war auch im Laufe meines Lebens mal des Öfteren mal bei so Veranstaltungen für zeitgenössische Musik. Ich finde das ganz interessant, weil es wird immer, also es ist bestuhlt, es wird wenig geredet, das sind ja meistens sehr kleine Räume, wo sowas stattfindet, eher so kleine Kulturbühnen. Da wird aber im Prinzip so ein Rezeptionsverhalten kopiert, wie man das eigentlich aus einem großen Konzerthaus kennt.
Ja,
ne?
Genau.
Also
ja,
es genau. Darf nicht, es wird viel gescht und es wird, darf eigentlich kein Mucks gemacht werden. Man hört sehr konzentriert zu mit so einem Schlaumeier-Genießer-Face.
Viele geschlossene Augen
auch. Ja, man träumt sich da so weg. Genau, und also in meinen Augen ist so die zeitgenössische Musik ja auch einfach so ein bisschen, oft auch so ein bisschen Klangexperiment. Also ich finde, der Reiz von so, oder ein Reiz von so zeitgenössischer Musik ist ja auch oft die Reduktion, dass du sagst, ich mache jetzt nicht einen Song oder einen Bogen oder eine musikalische Form, sondern ich spiele jetzt einfach mal 10 Minuten mit einem Geigenbogen auf einem Tonkrug rum und guck, was da für Geräusche bei rauskommen, ne? Das ist ja eigentlich so eine Art von Musik machen, die ja eigentlich so eine kindliche Freude am Geräusch ist eigentlich. Also eigentlich was ganz, wie sagt man, was ganz Basales, so ein ganz grundlegendes Explorieren von Klängen, was man ja durchaus auch mit so einem eher kindlichen Spaß rezipieren könnte. Ach toll, was da noch für ein Geräusch rauskommt aus seinem Oszillator oder sowas, weißt du? Und dann finde ich, da gibt es für mich so ein bisschen so eine Schere teilweise im Rezeptionsverhalten und in der Musik, was die Musik eigentlich möchte. Weil ich finde auch, selbst also auch einen, sagen wir jetzt mal, sehr bekanntes Werk John Cage 433, also dieses Stück ohne Musik drin, da hat der John Cage ja eigentlich den Schalk im Nacken. Das ist ja eigentlich auch irgendwie witzig.
Ja.
Und ja, Humor haben wir öfter schon gehabt, der Humor geht da ja komplett ab in der Rezeption.
Ja, das gibt's nicht viel zu lachen, auf jeden Fall.
Haben wir auch drüber geredet, wie sich Publikum verhält. Da wird ja auch nicht Wuh gerufen oder sowas, sondern das ist eigentlich.
Ich fand's auch schade, dass der dann ganz ernst. Ich glaube, Rainer hätte auch gern noch ein Stück gespielt. So, das Publikum war sich irgendwie zu fein, fand's irgendwie nicht angebracht, jetzt hier so komplett durchzudrehen, sondern ist alles sehr gesetzt und so. Er hat aber die Noten stehen lassen auf dem Klavier. Ich bin dann mal vorbei. Da steht ein toller Fazioli.
Ja.
Ja,
und was war es für eine Note? Eine grafische Notation?
Nee, es waren wirklich Noten. Also wirklich ausgeschrieben und die sahen auch super aus. Handschriftlich, ganz tolles Schriftbild. Also sehr gut.
Kennst du sowas? Grafische Notation?
Ja, ja. Also das hatten wir auch alles im Musik-LK damals doch.
Ja, ja, das ist ja wirklich interessant, weil in der neuen Musik findet man einerseits Notation, wo alles ausnotiert ist. Wechselnde Taktarten, Sonderzeichen, wo dann so wirklich, also die wildesten Kompositionen sind ganz komplex aufgeschrieben und dem entgegensteht die grafische Notation. Da macht man einfach ein paar Punkte aufs Blatt Papier und sagt dann, spiel mal. Finde ich auch toll. Da sind ganz unterschiedliche Ansätze.
Genau, jedenfalls unterhielt ich mich noch ein bisschen mit der Vertreterin freier Musik und sie erzählte mir, dass sie einen norwegischen Fördertopf angepumpt hätte und jetzt hatte einen Club gegründet für improvisierte Musik, der halt von norwegischen Geldern gefördert wird und dort würde sie sich drum kümmern, dass halt Podcasts und Workshops mit Kindern irgendwie gestaltet werden, damit man halt diese Musik den Menschen näher bringen kann.
Ja.
Das fand ich auch schon wieder ganz interessant, so, ne? Das ist halt da unser ewiges Thema Förderung und so, dass das so geht. Also was es so viele Karrieren gibt, da dachte ich so, ah, da macht die Frage, was machst du so, dann irgendwie auf einmal doch Sinn. So. Das ist, ach, ist ja interessant, weil sie selber kam nicht aus Norwegen, aber hat da zeitlang gewohnt und es halt irgendwie hinbekommen, so den reichhaltigen norwegischen Kulturfördertopf anzugraben, um halt irgendwie so einen Club zu gründen, um die halt die Musik, die sie geil findet, halt irgendwie unter die Leute zu bringen. So irgendwie. Ist das für sie so eine Art Dayjob? So cool.
Bossmus. Aber also in der Pädagogik. Ja,
genau, so ist
halt also
so
sie bringt das jungen Leuten näher.
Genau, über Workshops und Podcasts, so hat sie mir das erklärt. Ich habe es nicht genau dann weiter ergründet. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist so, okay, der norwegische Staat gibt Geld dafür aus, dass halt solche Clubs irgendwie entstehen können, die sich halt darum kümmern, dass halt diese Musik in die Welt getragen wird und auch dem Nachwuchs näher gebracht wird. Ja, das ist doch irgendwie gut.
Ich finde nämlich auch, dass neue Musik auch sich total gut eignet, um das mit Kindern zu machen. Weil das auch so was Spielerisches hat, ne?
Ja, genau. Ja.
Genau, also ich glaube, Kinder gehen ja, da total drauf genau. ab.
Also das,
es gibt
das
doch auch von Benjamin Britten gibt es so ein Stück, A Young Person's Guide to the Orchestra. Das ist so ein Musikstück, wo so das Orchester erklärt wird, was auch aus dem 20. Jahrhundert ist und auch so Anleihen an neue Musik hat.
Genau, ist das nicht auch in diesem Wes Anderson-Film mit den Pfadfindern?
Da fragst du mich was. Ja, das könnte gut sein.
Ja,
müssen wir nochmal reinhören.
Förderung, skandinavische Förderung finde ich auch einfach interessant, weil vorgestern war ich im Privatclub und habe eine Band gesehen, Les Big Bird. Kennst du die?
Nee.
Nee, ich fand das nur, dass man halt merkt, wofür so Geld da ist, offensichtlich in skandinavischen Ländern. Und da deswegen dieser Link zu dieser Band aus Schweden. Das war so eine Art Krautrock-Band aus Schweden, die wirklich vor, weiß nicht, nicht mal 100 Leuten da gespielt haben und mit einer Crew angekommen sind, da packst du ja einen Kopf. Also da gab es zwei Leute für ein Merch, Licht, Ton natürlich, dann halt fünfköpfige Band und so. Und die machen eine Tour und spielen halt in Läden, die keine 100 Leute ziehen. Und du weißt ja, wie es ist, was man verdient, wenn man irgendwie alleine oder vielleicht zu zweit in einem Laden spielt, wo keine 100 Leute sind. Was bleibt da so übrig? Keine Ahnung.
Ja.
Kommt wahrscheinlich drauf an, aber eigentlich, dass wenn man zu zweit ist, kannst du jetzt nicht groß hoffen, dass das irgendwie ein vierstelliger Betrag ist, den du da mit nach Hause nimmst.
Nee.
Und das finde ich halt auch irgendwie cool, dass es dann halt, die Band war auch gut, so, also war jetzt nicht ganz mein Fall, aber klang total super und wir machen das seit Jahren und so. Und dass es halt offensichtlich möglich ist, so zu sagen, hier finden wir gut, wir wollen, dass das in der Welt existiert, pumpen wir Kohle rein. Und dann fahrt mal los. So, und es gibt ja offensichtlich immer noch Leute, die sich das auch gerne reinziehen. Also es ist jetzt 100 Leute sind jetzt auch nicht nichts. So.
Nee. Ja, habe ich aber auch schon mal andersrum gehört. Also von einem Schweizer, der mir erzählte, da gibt's ja auch so Tourförderungen fürs Ausland, dass du als Schweizer Band kriegst irgendwie eine Förderung, wenn du was weiß ich, in Deutschland spielst oder in Frankreich drüben. Der hat mir erzählt, da gibt es quasi auch teilweise Missmut von den Clubs, weil du kannst dann als Schweizer Band sagen, ich buche da ein Konzert, kümmere mich aber nicht weiter um Promo und um, dass da Leute kommen. Hauptsache, ich habe da meinen Gig, damit ich meine Förderung abgreife. Und das ist für den Club gar nicht unbedingt so gut. Weil es dann auch so ein Gefälle gibt. Ah, hier kommt wieder eine Schweizer Band, ist wieder nur halb voll, aber die kriegen ja eh ihre Kohle. Also das hat auch zwei Seiten durchaus, oder? Also es ist auch ein interessanter Aspekt davon.
Ganz interessant. Wobei der Privatclub jetzt nicht mehr zu füllen ist, so, ne? Das ist wirklich.
Nee, der ist nicht mehr zu füllen.
Also, genau, es war wirklich dann auch voll, so mit 100, 120 Leuten, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es auch weniger als 100, aber es war wirklich voll und die Leute haben getrunken und so. Also, das ist ja ein Laden, der auf diese Größe ausgerichtet ist, deswegen müsste da damit eigentlich umgehen können. Aber hatten wir nicht von wegen Schweizer Förderung, hatte dann Luca nicht so eine tolle Geschichte erzählt, dass es Selbsthilfegruppen gibt für Schweizer? die sich irgendwo treffen, um damit klarzukommen, dass sie halt keine Außenwirkung haben, also popkulturelle Außenwirkung aus der Schweiz raus hin und dass man sich da irgendwie treffen kann und darüber reden kann, wie man das am besten verarbeitet.
Also, weil die auch nicht aus der Schweiz rauskommen mit ihren. Ja. Ja. Also Selbsthilfegruppen für Musiker bin ich eh für. Also könnten wir vielleicht dann auch an irgendeiner Stelle dieses Podcast auch mal gründen, finde ich. Das ist, also ich glaube, da gibt es viel Gesprächsbedarf auch so.
Ja, da müssten wir mal ein paar Kategorien aufmachen. Wofür eigentlich? Ja. Also, ich meine, Jazzstress ist so eins. So
Jazzstress, ja. Bühnenangst, aber ich auch gerade tatsächlich so Erfolgsdruck und so, das sind doch eigentlich ganz interessante Themen.
Ja, vielleicht gründen wir da so einen Club, holen uns ein bisschen Geld und dann gründen wir so einen Club wo Musiker kommen können und so Selbsthilfegruppen sich Hilfe holen können und merken, dass sie nicht ganz alleine sind, weil Musiker tun sich ja auch gar nicht so gern zusammen. Die tun sich eigentlich schwer mit, also es sei denn, sie haben eine Band, aber sonst wird sich ja eigentlich eher so abgegrenzt. Und es gibt ja jetzt keine Gewerkschaft und so. Das Problem haben wir auch öfter schon mal besprochen. Deswegen.
Ja, aber ich finde das eigentlich gut, weil dann könnten wir vielleicht an irgendeinem Punkt haben wir dann unsere eigene Sekte gegründet.
Die Jazz-Sekte.
Ja. Lambert Klammerer Jazz-Sekte.
Ja.
Finde ich gut.
Das werden wir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge wahrscheinlich auch hinbekommen, oder? Das ist so ein Antrag lässt sich wahrscheinlich schnell schreiben. Genau, das ist doch gut.
So, warte mal, lass uns mal kurz einmal, wir haben 1000 Themen. Hast du noch irgendwas ganz Heißes?
Also, ich wollte nur mal sagen, dass halt diese Folge präsentiert ist vom City Chicken Neukölln.
Ah, sehr gut. City Chicken Neukölln, genau.
Broilertime.
Falls ihr City ungefähr Chicken wisst, wie ich aussehe Broiler und euch da mal das Maskottchen vom City Chicken anguckt, dann werdet ihr da gravierende Ähnlichkeiten feststellen. Deswegen passen die natürlich als Sponsor auch wie die Faust aufs Auge, beziehungsweise wie das Huhn auf den Grill für uns. Genau. Ich habe noch ein, vielleicht um auf eine heitere Note zu enden, ich habe noch ein offenes Ende. Und zwar sprachen wir ja vor ein paar Folgen über Gunter Gabriel. Und mein lieber alter Freund und Kollege David Julian Kirchner, der hat mir jetzt nochmal eine kleine Ergänzung geschickt per Sprachnachricht zu meinen Gunter Gabriel-Anekdoten. Soll ich die vielleicht nochmal einspielen?
Bitte raushauen.
Moin Felix, hier ist David. Ich habe eben deinen Podcast gehört und ich wollte dir bestätigen, dass jede einzelne Info richtig ist. Alles ist wahr. Ich erinnere mich auch sehr gut an unseren Gig und unsere kleine Tour damals mit Gunther im Geiselwind, auch unter anderem mit Tom Astor und Truckstop, also ein fantastisches Schlager-Country-Line-Up mit, ich meine, bestimmt 15.000 wirklich Truckern mit Tränen in den Augen, als wir Fahrer
Gefühlstrucker
des Deutschlands bester Mann live performt haben. Und an diesem einen Gig erinnere ich mich auch noch dran, ziemlich sicher war es da, dass Gunther wahnsinnig zu spät kam und dann irgendwann also in aller Seelenruhe, es war ein Riesenaufruhr, Gunther ist nicht da und dann kam der irgendwann einfach mit einer Frau im Arm da reinmarschiert, als wäre nix, mit der Frau mit einem beeindruckenden großen Cowboyhut, das war Gabi und er hatte sie gerade aus dem Frauenknast abgeholt, das war irgendwie, sagen wir mal, seine Ex oder irgendwie eine Frau, mit der er immer eine Affäre hatte, die er uns als Gabi vorgestellt hat und schwerstens, also Gabi ganz fantastisch fand und meinte, es sei eine so tolle Frau und bei ihr hätte er seinen dritten Herzinfarkt gehabt. Ich finde das sehr gut. Und ja, richtig, wir sind dann noch zu Michael Holm übrigens auch, zu Peter Maffay, der war leider nicht da, aber damit ihr Schweine mal in eurem jugendlichen Leben ein bisschen mehr Aufregung habt, zeige ich euch mal meine coolen Freunde. Wir fahren jetzt am Starnberger See. Und dann sind wir erstmal zu Peter Maffay, haben bei Maffay geklingelt, hat aber keiner aufgemacht. Und dann sind wir 3 Meter weiter zu Michael Holm und dann fand das so statt, wie du es erzählt hast. Und genau, und bei ihm auf dem Boot war ich auch, um die härteste Gitarrenstunde meines Lebens zu bekommen. Nachdem ich völlig zu Recht hat er mich beschimpft, weil ich so ein Konservatoriumsschülermäßiges, in meiner ganzen Panik vor ihm, konservatoriumsmäßiges Weich-Solo gespielt hatte, was ich mir vorher so zurechtgelegt hatte, weil ich natürlich überhaupt kein Country spielen konnte und kann. Und dann hat er gesagt, ich muss zu ihm in die Gitarrenschule. Und dann hat er mit seiner völlig verrotteten Deutschland-Gitarre da vor mir gesessen und ich wirklich mir die immer den gleichen Ton ins Gesicht geschrien und immer gesagt, tiefer, tiefer. Und dann musste ich einfach die leere, irgendwann habe ich verstanden, ich muss einfach nur die leere E-Seite wie ein Bekloppter mit einem Personalausweis anschlagen. Und das fand er halt geil. Und das war auch irgendwie ganz geil, muss ich ehrlich zugeben.
Genau, das ist war David Julian Kirchner, auch bekannt als Kirchner Hochtief, der veröffentlicht bei deinem alten Kollegen Maurice.
Staatsakt. Liebe Grüße.
Genau. Ja. Ganz tolle Musik, ist irgendwo zwischen Hannes Wader und Captain Beefheart, sag ich mal. Hört da mal rein unbedingt. Und genau, das ist nämlich, wir haben da nämlich auch einen Klingelstreich gemacht bei Peter Maffay damals.
Ah, ja.
Und was danach passierte, ist, dass wir dann irgendwie zum See runtergingen, so, also da im Trotteten hinter Gunther her, Gunther und seinem Leibsklaven, saßen dann am Starnberger See im Biergarten, aßen Wurstsalat und tranken Bier. Und dann kamen so zwei Typen vorbei, so Ernie und Bert in Ultra Besowski und sagten, ah, du bist doch der.
Richtig, ich bin's, Gunther Gabriel.
In meiner Erinnerung haben die so ein bisschen geredet wie Monaco-Franze. Und dann nahm sich Gunther die aber auch gleich zur Brust, lud sie ein zu uns an den Tisch. Ah, super, Gunther. Und
hey, wir spielen heute Abend in Geisewind. Ihr kommt mit.
Ah, super. Und dann haben sich die beiden auch bereit erklärt, mitzukommen zum Konzert von Gunther Gabriel. Wir dachten nur so, zum Glück haben wir zwei Busse und müssen jetzt nicht mit den beiden Besowskis im Bus sitzen. Dann irgendwann trotteten wir zurück zum Bus, zu unserem Bus, zu Gunthers Bus. Er stieg ein mit den beiden, mit seinen beiden Stargästen. Wir fuhren 100 Meter, Gunther bremste abrupt und die Tür öffnete sich und die beiden flogen wieder raus. Da hat er quasi, Post Not Clarity, da hat er quasi einfach wahrscheinlich dann den Impuls gehabt, ach nee, doch nicht. Mhm. Da waren sie wieder raus aus dem Bus. So war das mit Gunther.
Sehr gut. Ja, könnte Kategorie sein, dass die Leute einfach ein paar Sprachnachrichten schicken über von Anekdoten mit Gunther Gabriel.
Ja, oder Anekdoten jeder Art. Ihr könnt uns gerne Sprachnachrichten schicken, Fragen stellen, Themenvorschläge. So
ist es. Warum sollen wir immer diesen ganzen Content liefern?
Ja, die redaktionelle Arbeit ist wirklich immens bei diesem Podcast. Wir sind ja nicht nur ein bloßer Laber-Podcast, sondern wir bieten ja hier Content.
Muss man schon sagen, ja.
Komm, ja.
Gut, ich glaube, dann sind wir durch erstmal für heute, oder? Ich habe nichts mehr auf dem Zettel.
Ich habe auch nichts mehr. Deswegen verabschieden wir uns mit swingenden Grüßen.
Was meinst du? Endstation Schlusston, oder?
Treffpunkt Schlusston.
Achso, Treffpunkt Schlusston, ja.
Also.
Also.
Mit swingenden Grüßen.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.